Deutsche Exemplare, deutsche Exempel. Die Rostocker Ruderin und langjährig eskortierende Fan von Gaskammerfans, ihr langjähriger Lebensgefährte, der NPD-Gauleiter und Landtagswahlkandidat Michael Fischer, Nadja Trigala, musste erst nachdem die Bedrohung, dass das Ganze weltöffentlich würde, gefährlich nahe kam, also nachdem sie ihren Olympia-Ruder-Rudel-Einsatz für den totalen Sieg ordnungsgemäß, aber ohne Erfolg absolviert hatte, nach Hause geschickt werden. Somit ist vorab des 20. Jahrestags der Rostocker Pogrome bereits auf deutsche Art und Weise würdig gedacht worden. Die universelle Bühne, die die Londoner Olympiade bot, war gerade gut genug für das honorige Ereignis, daher die etwas verwirrende zeitliche Vorziehung. Die nun gespielte Überraschung, Ahnungslosigkeit, Empörung und so weiter gehört zum deutschen Bewältigungsritual. Bereits im März letzten Jahres war genau der Zusammenhang Trigala-Fischer durch die Antifa-Gruppe A3 und andere Antifas öffentlich angeprangert worden. Es war seit langem ein offenes Geheimnis, welches niemand störte. Sie durfte nur nicht mehr als Polizisten, sondern nur noch als Neonazi-Partnerin agieren. Und als Athletin, eben für die Olympiade. Allerdings ohne das T-Shirt mit den Baseballschlägern und der Aufschrift White Power, wie ein Foto in Fischers Facebook als Werbung neben der Würdigung der Nazi-Band Lanza zu sehen war. Traditionstreue bundesrepublikanische Gepflogenheit. Was gebraucht wird, wird auch genutzt. Damals wie heute. Für den olympischen, für den totalen Sieg. Denn es handelt sich um urdeutsche Exemplare. Sie und ihr Lebensgefährte waren mit der von dem brennenden Sonnenblumenhaus nachhaltig ausgestrahlten Wärme in Rostock-Lichtenhagen erzogen und formiert worden. Daher erfährt sie Solidarität und Wärme nicht nur aus den geschlossenen Reihen ihrer Sportskameraden, wir stehen voll an ihrer Seite, sondern auch von deutschen Blättern. Der Spiegel zum Beispiel spricht verbittert von Sippenhaft und die Zeit stilisiert sie gar zur verfolgten Julia und übertrifft damit selbst die NPD. Zum Glück gibt es aber auch die Guten und Edlen. Rassismus tötet durch Pogrom, Asylgesetz, geistige Brandstiftung, EU-Regime. Konstatiert ein Bündnis aus Antifa-Gruppen, Gewerkschaften, Jugendorganisationen, Vereinen verschiedener Couleur im Lande und verkündet zugleich die Lösung des lästigen Übels. Es findet am 25. August 2012 eine bundesweite Demonstration in Gedenken an die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen statt. Die maßgeblichen Parameter des Unternehmens sind erwartungsgemäß identisch mit denjenigen, die bereits im Zeitraum das deutsche Gemüt bewegten, Gutmenschen herausposaunen, das Volk aufklären und sich ihm anbiedern, die Nähe zu ihm suchen. Uns bleibt nur noch die Hoffnung, dass das ganze Spektakel ohne Fackeln abläuft. Wie allseits bekannt, fackelt man hierzulande mit der Fackel nicht lange, wenn es um Gedenken geht. Wir werden all das nicht kommentieren. Dazu haben wir keine Lust, zumal alles, was wir vor fast einem Jahr über das 20-jährige Hoyerswerdaer Jubiläum gesagt und geschrieben haben, seine volle Gültigkeit auch hier hat. Nur hinweisen wollen wir darauf, dass entgegen der akrobatischen und akribischen Abstraktionen, die von derartigen Aufrufen strotzen, nach wie vor es die deutsche Bevölkerung ist, die Täterinnen, nach wie vor konkret menschelnde Deutsche, diejenigen sind, die töten. Brandanschläge verüben, das Leben der anderen zur Hölle machen und sich nicht, wie unterschwellig suggeriert, die Begriffe. Nicht der Rassismus, sondern Deutsche töten. Die Frage, ob sie Praktizierende und Aspirierende, die Frage, ob die praktizierenden und aspirierenden Mörder zugleich Rassisten sind, ist aus unserer Sicht belanglos, hat aber zweifellos eine hohe volkswirtschaftliche Signifikanz, verdient doch ein gewichtiges Segment des Wissensproduktionssektors sein Brötchen und sein soziales Ansehen ausschließlich mit dem Begriff des Rassismus und seinen Abkömmlingen. Ein Heer von Sozialwissenschaftlern, Philosophen, Politologen, Soziologen, Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeitern, Migranten, Frauenrechtlern, Deutschlehrern, Jugendberatern, Ausländerbeauftragten, eine Unzahl von Verwaltungsbediensteten, eine Reihe von Unternehmen, sozialwissenschaftlichen Fachblättern, revolutionären Politik- und Kulturzeitschriften, Verlagshäusern etc. verdanken ihre Ehrwürdigkeit und Wohlgenährtheit der angelehrten Gelehrtheit im Umgang mit eben diesem Begriffsapparat. Dazu kommt ein ganzes Netzwerk der Dienste und Sachleistungslieferanten etc. Die Liste versteht sich nur als rhetorische Figur zu verstehen, bei der ein winzig kleiner Teil das unüberschaubare Ganze vertreten soll. Ein optimistischer Blick würde darin mit Leichtigkeit die altbekannte Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Deutschen wiedererkennen. Über ihren lukrativen Einsatz hinaus wird jeder Vernichtungsakt nachhaltig und umweltschonend mehrfach wiederverwertet, indem er in anderen Produktionssektoren, zum Beispiel in dem der geistigen Güter, zu etwas anderem verarbeitet wird. Zum Beispiel ein blutiger Mord zu seelischer Überempfindlichkeit oder ein Gemetzel zum Rassismus etc. Auch die aktuellen Aufrufe legen Zeugnis für solche Effizienz ab. Niemand kommt auf die Idee, sich die Frage zu stellen, wie gegen die Täter vorgegangen werden sollte, wie ihnen das Handwerk gelegt werden könnte und sie nicht mehr dazu in der Lage wären, ihrem Tatendrang nachzugehen. Stattdessen soll der verletzten und gejagten Roma-Familien und vietnamesischer Vertragsarbeiter gedacht werden. Während der Antiziganismus heute und jetzt viel gravierender, breit gefächerter und fest verankerter als damals ist, sowohl beim Volk, auf Linksdeutsch Deklassierte, als auch bei den Verfolgungsbehörden. Daher wollen wir uns heute lieber über die Gründe auslassen, warum Linksdeutsche sich selbst bei solchen und bei ähnlichen Anlässen abfeiern. Genauer gesagt wollen wir der Frage nachgehen, ob zwischen linken, linksradikalem Engagement und dem alltäglichen Treiben der deutschen Daseinsform ein Zusammenhang existiert, ob beide einen Nutzen voneinander haben. Was hat der Alltagsdeutsche davon, wenn zum Beispiel Bündnisse wie ums Ganze oder Antifas aus Köln den rassistischen Alltag anprangern und gleichzeitig ihren Kampf dagegen unter Antinationalismus oder Antikapitalismus verschwinden lassen? Welche Vorteile entstehen für den Fundierten, soll heißen, den von Forschung, Studien, Verlagswesen inklusive Vorträgen gegen Rassismus, Antisemitismus und so weiter begleiteten Eifer? Zumal real nicht nur keine Veränderung oder Erfolge zugunsten der Opfer je zu erwarten waren oder sind. Ist es denkbar, nur mal laut gedacht, dass er oder sie, die sich ins Zeug legen, um gegen die Abschiebung der Roma-Familien protestieren, während die Invasion der Roma immer unerträglichere Züge, das sind alles Zitate, annimmt, die Belagerung unserer Vorstädte die Volksseele zum Kochen bringt, das aggressive Betteln die Shoppingtour vermasselt oder das Problem der hohen Anzahl der Kinder von Roma-Familien eine kritische Virulenz zu erreichen droht, alle Sprüche aus den hiesigen deutschen Gazetten, sich dabei die notwendige Kunstfertigkeit und Sachkenntnis aneignet, um dadurch sich in die Lage zu versetzen, über zum Beispiel die Anzahl der Jahre, die die Familie X oder Y in Deutschland schon verbracht hat, zu reden oder mit Geschichtsbewusstsein zu untermauern, mit Geschichtsbewusstsein untermauertes sozioökonomisches Expertenwissen bezüglich der Sitten und Gebräuche der Roma auszuplaudern. Ist es also denkbar, dass sich er oder sie später als der, die geeignete für zum Beispiel die Leitung des Amtes der Ausländerbehörde oder zumindest die für Roma zuständige Abteilung erweisen könnte? Oder anders auf die Aktualität bezogen gefragt, was hat zum Beispiel der Brandanschlag des nachbarschaftlichen Mobs in Bremen gegen die Kanakenfamilie paar Häuser weiter oder der engagierte Einsatz der Ausländerbehörden Mitarbeiterin in Billstedt, als sie das Kind den Händen ihrer Roma-Mutter entriss, um sie abschieben zu können, mit dem darauffolgenden Protest gegen die Verletzungen der rechtsstaatlichen Aufsicht und der Menschenrechte zu tun. Ist es nicht eher so, dass dadurch eine, sagen wir, Anwärtermasse entsteht, die mittels solchen Engagements einen Namen, wie man Frau hier zu sagen pflegt, sich macht, an einem Führungszeugnis bastelt, das seine, ihre Fähigkeiten und sozial relevanten Erfahrungen bescheinigt, um es im Bedarfsfall gewinnbringend einzusetzen? Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, die Motivation für einen so gearteten Aktivismus speist sich nicht nur aus solchen rationalen und zweckdienlichen Überlegungen, sondern basiert auch auf der eigenen Überzeugung. Vor allem auf dem unerschütterlichen Glauben und dem Festhalten an den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Zivilgesellschaft und der Menschenrechte in Deutschland. Genau dort, wo das Grauen seinen organisatorischen Lauf nimmt. Um die jüngste Tradition von sich mehr als, was sich mehr als einmal hier im Lande wiederholt, heißt nun mal so, unserer Kolumne fortzusetzen, haben wir einen älteren Text der oben angedeuteten Überlegungen nachgeht, ausgegraben. Es handelt sich um den Beitrag Josef Felle aus dem Jahre 2001 im Archiv des Kaffeemorgenland unter kaffeemorgenland.net nachzulesen. Kaffeemorgenland, August 2012. Es folgt genau dieser Text.
Josef Felle. Auf den ersten Blick scheint es so, dass zwischen beiden Fällen nur dem Namen nach ein Zusammenhang existiere. Josef Fischer, der angegriffene Außenminister Deutschlands, und Josef Abdullah, das ermordete Kind in Sebnitz. Alles andere kann und darf nur aus der krankhaften Fantasie von Leuten, die dieses Land und seinen ununterbrochenen Wahn hassen, entspringen. Ist es so? Oder ist das eine die Voraussetzung für das andere, dass beide Fälle nur im Zusammenhang zueinander betrachtet, verstanden und bewertet werden können? Fall Josef der Erste. Seit Wochen hat der deutsche Rinderwahn einen ernsthaften Konkurrenten, medial und emotional gefunden. Die Vergangenheit des Außenministers Josef Fischers. Die Akteure, CDU, SPD, Grüne, PDS und so weiter, und die Seiteneinsteiger, Deutsche Linke, dieses Diskurses wetteifern um schwerwiegende Argumente und Gegenargumente mit einer erfrischenden, weil Klarheit schaffenden Offenheit. Pseudogräber werden zwischen virtuellen Fronten aufgemacht. Leute, deren größte Differenz in dem Geschmack der Anzüge besteht, deren größtes Dilemma, also Armani oder Cheruti heißt, treten als unversöhnliche Gegner auf. Leute, die in dem gewalttätigsten Land mit der gewalttätigsten Gesellschaft alltäglich Gewalt produzieren, verteufeln in Form einer Litanei von morgens bis abends Gewalt und Gegengewalt. Die vordergründige Auseinandersetzung erscheint so. Ein dahergelaufener Vertriebenensohn hat nach seinem Gymnasiumsabbruch in der damaligen, Jahrgang etwa 68, Studentenbewegung seine verhinderten Kindheitsspiele ausprobiert, Steine geworfen, sich mit Polizisten verprügelt und seinen Freiheitskampf, darauf kommen wir nochmal, ausgefochten. Seine Bezugs- und Erziehungsgruppe hieß Revolutionärer Krampf, wobei das R hier in Klammern steht. Und sie ist, wie es scheint, der Verursacher eines der größten politischen Wirbel des Nachkriegsdeutschlands. Nicht wegen hervorzuhebender besonderer militanter Aktionen, nicht wegen hervorzuhebender besonderer revolutionärer Theorien, sondern wegen eines einzigen Grundes. Eines ihrer Mitglieder ist Außenminister des gewalttätigsten Landes mit der gewalttätigsten Gesellschaft geworden. Vom Tellerwäscher zum Millionär sozusagen. Damit sollte eigentlich alles gesagt worden sein, dass der kleine Mann von der Straße mit Kindergartenabschluss die höchsten Ämter in Deutschland bekleiden kann, ist ein spezifisch deutscher Zivilisationsbeitrag, der vor allem in der Zeit zwischen 33 und 45 en masse und mit voller Effizienz zur Geltung kam und bis heute eine intensive Sympathie und Pflege bei der Masse der kleinen Männer genießt. Insofern stellt dieses Ereignis keine Besonderheit dar. Auch das Bild, das die Fans und die Partner dieser Öko-Gemeinschaft projizieren, sollte eigentlich nicht auf Widerspruch stoßen. Zwei Kulturen stoßen aufeinander, Antje Vollmer. Die 68er-Generation soll verurteilt werden, Renzo Schlauch. Angriff von rechts gegen eine tolerante und liberale Gesellschaft, Gerhard Schröder und so weiter. Und die radikalen Kritiker der beiden Lager? Sie sind anstandslos in diese Litanei einzureihen. Zitat, es hat mit dem Angriff auf JU seine Vergangenheit verraten. PDS, er war immer ein Opportunist und ein Lügner. Jutta Ditford, wenn es um Rausschmiss geht, dann ist es richtig, ihn zu denunzieren. Jungle World, alle lieben den Verräter und den Verrat. Gremlitzer und so weiter. Es ist nicht nur so, dass keiner, nicht mal in Gedanken, die heilige Kuh namens 68er-Bewegung schlachten will, sondern und vor allem die Argumentation und die Kritik entblößen auch einen unüberhörbaren Neid. Wir waren auch Tellerwäscher und sind es immer noch. Wobei das Letztere ganz einfach zu erklären ist. Daher langsam und von vorne. Wir leben in einer warenproduzierenden Gesellschaft, der unter anderem durch Marktmechanismen bestimmt wird. Einer dieser Marktmechanismen ist, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt, beziehungsweise bestimmen sollte. Für die marxistisch Veranlagten unter euch, es stimmt nicht ganz, aber lassen wir es so stehen, denn für unseren Fall stimmt es auf jeden Fall. Wenn also für wenige Posten viele Kandidatinnen sich bewerben, dann werden die Besten, die Flexibelsten, die Billigsten, die Biegsamsten, vor allem nach vorne, und die Skrupellosesten Analkarrieristinnen genommen. So ist es halt in jeder halbwegs ordentlich funktionierenden Firma. Wenn also Gremlitzer kein verhinderter Kultusminister mehr sein will, dann genügt es nicht nur, ab und zu rassistische Sprüche durch seine Jünger in Konkret schreiben zu lassen, dann genügt es nicht, in seiner Zeitschrift den Kampf gegen Islam zum Schwerpunkt des eigenen Daseins zu machen, da gehört etwas mehr dazu. Das Spiel auf der einen Seite, seine Klientel bei Laune zu halten und auf der anderen Seite dosierte Examensarbeit zu leisten, erscheint für die Entscheidungsträger der Neuen Republik noch nicht glaubwürdig genug. Auch für einen Wertmüller als zukünftigen Staatssekretär irgendeines Ministeriums für deutsche Leitkultur reicht es nicht, sich bei jeder Gelegenheit mit aller Kraft um die Relativierung des Deutschen bzw. die Entlastung Deutschlands zu bemühen. Zitat: Gewiss ist der Antisemitismus, wie er in Auschwitz zu seinem eliminatorischen Höhepunkt kam, deutsche Tat und deutsches Exportgut. Der Hass gegen die Juden als Agenten der Zirkulation ist im islamistischen Kulturraum freilich älter und nicht erst seit der Balfour-Deklaration von 1917 vorhanden. Aus altem Ressentiment und der Zustimmung zu einer höchst modernen Vernichtungstat, eine Nationalideologie auf den Weg gebracht zu haben, ist eben nicht nur eine deutsche Leistung. Jungle World Nummer 6, 2001. Es genügt auch nicht, nur als Islam- und Kopftuchexperte zu kokettieren. Er muss auch Mithand anlegen. Ob allerdings manche andere das Zeug erwerben können, im Sinne der geforderten Fähigkeiten, man muss nicht nur wollen, sondern auch können, ist noch fraglich. Und selbst dann bleiben die Fragen offen. Wohin mit so vielen? Die Exekutionsverwaltung im Kosovo wurde bereits dem Vietcong-Fan Tom Königs vergeben. Die psychologische Betreuung der albanischen Mörderbanden Frau Witt überreicht. Das Innenministerium den Chili anvertraut, das Kuhministerium gerade der Künast überbotet, das Außenministerium ist eh weg. Frau Vollmer klebt auf Lebenszeit am Parlamentspräsidium, die kriegt so leicht keiner mehr weg. Auch die Referentenstelle sind alle weg. Was bleibt, sind nur drittklassige Jobs, wo man lieber bessere Angebote abwarten sollte. Bis dahin also außerparlamentarische Opposition spielen und auf die Einhaltung der deutschen Nachbarschaftshilfe, Zitat, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann eher erst recht nicht achten. Wenn aber nun das alles wäre, hätten wir es uns tatsächlich zu einfach gemacht. Denn die eigene Überzeugung darf nicht außer Acht gelassen werden. Die Haltung zu der 68er-Bewegung entspringt nicht nur aus der opportunistischen Gemütslage, sondern ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebensweisen und Handlungen der heutigen Akteure. Um es kurz zu machen: Was ihr da verteidigt, was für euch schön und teuer ist, ist nichts anderes gewesen als die unabdingbare Voraussetzung für die Wiedervereinigung und, als deren Folge, die ungezügelte Entfaltung des deutschen Wahns. Es ist nichts anderes als die substanzielle Voraussetzung für die Bombardierung Jugoslawiens um demnächst irgendeines anderen Landes und Bevölkerung. Die Fischers dieses Landes weisen keinen Bruch, sondern eine erstaunliche Kontinuität auf. Man kann ihm höchstens zu viel Gradlinigkeit vorwerfen. Der groß aufgemachte sogenannte Widerspruch zwischen früher und jetzt bei ihm und seinesgleichen ist gar keiner. Der Reihe nach. Bis 1968 befand sich das Land, trotz Wirtschaftswunder, in einer politischen Lethargie, was schlecht für das Nachkriegsdeutschland und gut für den Rest der Welt war. Selbst die Wirtschaft wurde unruhig, da die Produktionsweise immer noch nach dem alten, überholten preußischen Kulturbetrieb funktionierte. Niemand wollte von Teamgeist was wissen. Der Chef war nur der Boss und nicht ein Kollege und hatte auch noch konservativ zu sein und die CDU zu wählen. Alle arbeiteten nach Vorgaben, die Entwicklung von Eigeninitiative war verpönt, geschweige denn die Förderung von Kreativität und Fantasie. Darunter litt vor allem das Produktdesign und das Marketing. Das Land war aus der Sicht seiner Bewährungshelfer, damals Alliierte genannt, problemlos kontrollierbar, unterwürfig, ein echter Verbündeter, in Ost wie in West. Wenn in diesen Zeiten ein Verteidigungsminister mit verbalen Angriffen die USA-Militärpolitik attackieren würde, wie aktuell der ertappte Uran Scharping es tat, wäre sein Rücktritt eine Frage von ein paar Stunden. Die Frage, ob die Deutschen wieder Lust hätten, andere Länder zu überfallen, stellte sich nur rhetorisch. Sie durften es einfach nicht. So atmeten die Völker etwas auf, begruben ihre Opfer und widmeten sich Revolution, Konterrevolution oder den Beatles zu. an Deutschland und ihren kreidegefressenen Regierungswirtschafts- und Justizrepräsentanten als Nazis vorbei. Ziel und Aufgabe der 68er-Bewegung war, diesen politischen Zwerg aufzurütteln, ihm Modernität und Effektivität, Selbstbewusstsein und Erhabenheit zu verleihen, aus den Unterjochten eine aufrechte Nation zu schaffen. Eine, die die Welt wieder zu spüren bekommen sollte, die den Aufbruch oder nach Fischers Sprechart den Freiheitskampf gegen die Besatzungsmacht USA und für Demokratie gegen, Zitat, jüdische Spekulanten und für die Zivilgesellschaft wagen sollte. Die vordergründigen Argumente, Vietnamkrieg, Altnazis an der Regierung, Wiederaufrüstung und so weiter, erwiesen sich im Nachhinein als Vorwände und nicht als die eigentlichen Beweggründe. Die 68er-Bewegung war eine antisemitische, deutschnationale Bewegung. So wurde in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen neue deutsche Wege ausprobiert. Arische Zuchtvereine, Kinderläden, entstanden wie Pilze aus dem Boden mit riesigem Zuspruch und Lauf. Deutsche Kollektive, Wohngemeinschaften genannt, deren Regelapparat und Hausordnung manchem autoritären Regime das Wasser abgraben würden, wurden massenhaft gegründet und kultiviert. Die Aufnahme laut Port in ein solches Kollektiv war in der Regel schwieriger als in den öffentlichen Dienst. Vagabundierende Bürgerwehren, Bürgerinitiativen genannt, bepflasterten die Straßen und verteilten allerlei Volksaufklärungsblätter, um das Volk für das große Ziel, siehe oben, zu gewinnen. Die heutige Innen- und Außenpolitik Deutschlands ist nichts anderes als die konsequente Vollendung des damaligen nationalrevolutionären Projekts, das sich in der Formel dem Volke dienen am ausdrucksvollsten wiedergeben ließ. Dass damals einige wenige, anders als das einmütige Gros, dachten und handelten, kam nicht im Rahmen dieses Paradigmas der deutschen 68er-Bewegung gehandhabt werden. Wie gern und wie unbeirrt auch alle hierzulande in diesen seltenen Ausnahme wegen die konsequente Weiterführung der 68er-Bewegung sehen, sind sie nichts anderes als eben das Gegenteil. Das heißt, die raren Momente eines radikalen Bruchs mit ihr gewesen. Dass damals einige wenige, anders als das einmütige Gros, dachten und handelten, kann nicht im Rahmen dieses Paradigmas der deutschen 68er-Bewegung gehandhabt werden. Wie gern und wie unbeirrt auch alle hierzulande in diesen seltenen Ausnahmewegen die konsequente Weiterführung der 68er-Bewegung sehen, sie sind nichts anderes als eben das Gegenteil. Das heißt, die raren Momente eines radikalen Bruchs mit ihr gewesen. Die emanzipatorischen und humanistischen Gedanken und Positionen, die die Brüchigen bewogen, hatten mit der deutschen 68er-Bewegung nichts zu tun, es sei denn in einem absolut negativen Sinne. Sie standen eben im totalen Widerspruch zu dem 68er-Programm. So mussten die Brüchigen selbstverständlich den denkbar schärfsten Sanktionen unterzogen werden, so mussten manche von denen lebendig begraben werden. Die aus diesen Erfahrungen gewonnene und äußerst effiziente Technologie wird von der neuen Republik und ihren rot-grünen Verwaltern auch in anderen Ländern als moderne Entwicklungshilfe zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel der Import der F-Typ-Gefängnisse in die Türkei. Wenn heute Fischer den historisch besetzten Begriff Freiheitskampf verwendet, so handelt es sich nicht um eine nostalgische Geste an die Adresse der Dritten Weltbewegung, sondern um die Wiederbelebung des historischen Begriffs, der bereits zur Zeit Napoleon konstruiert wurde, als die junge französische Republik den zu scheiternden Versuch unternahm, den Germanen zu reformieren und den Widerstand der Deutschen gegen die Reformen Napoleons markierte. Dieser Begriff setzt seine glorreiche Karriere bei der folgenden Generation der deutschen Revolutionären, Nazis genannt, gegen die Versailler Verträge fort und erlangt neuen Ruhm im Jahr 68 und danach. Wenn Fischer heute betont, dass er nach wie vor für den Schutz der Schwachen eintritt, und zwar auch mit Extremmitteln, dann muss man es ihm abnehmen, weil er den Schwachen dieser Welt, UCK, ungarischer Minderheit in Jugoslawien, Vertriebene und so weiter, in der Tat tatkräftige Hilfe leistet. Was den Antisemitismus der Bewegung betrifft, kommt er nicht nur darin zum Ausdruck, dass auch damals jüdische Einrichtungen zusätzlichen Schutz dringend nötig hatten, sondern auch in der ruhmvollen Geschichte der Hausbesetzung in Frankfurt. Hier genügt die Einschätzung von Ignaz Bubis ins Gedächtnis zu rufen. In einem Interview sagte er, dass, obwohl es über ein Dutzend Immobilienhändler in Westland gegeben hatte, ein einziger herausgegriffen zum Spekulanten und zum Feind erklärt wurde. War es ein Zufall, dass er Jude war? Solche Zufälle gibt es in Deutschland nicht. Das ganze Elend von damals wird auch heute fortgesetzt. Wie Fischer selbst sagt, wollten die damaligen Revolutionäre die Arbeitsmigrantinnen unterstützen. Solidarität mit diesen Entrechteten zeigen. Immer die gleiche Scheiße. Wenn du das richtige Objekt, die passende Galionsfigur gefunden hast, kannst du damit jeden Scheiß rechtfertigen. Jeder weiß, dass die Lebensumstände der Migrantinnen allen damals Beteiligten am Arsch vorbeigingen. Wie es nach wie vor in vergleichbaren Kontexten der Fall ist, dienten damals die Migrantinnen oder das Opel-Proletariat als Galionsfigur, als die unbefleckte und reinigende Nixe am Bug des wodanschen Schlachtschiffes oder bestenfalls als Versuchskaninchen für den Freiheitskampf. Heute müssen zum Teil andere für den Expansionsdrang Deutschlands herhalten. Das enzyklopädische Wissen über die Verbrechen der Elterngeneration Auschwitz war nichts anderes als das ideologische Fundament für die Rechtfertigung des militärischen Angriffs aus Jugoslawien und eine antörende Reminiszenz selbstverständlich. Um diese Kontinuität und um die Gewissheit, dass der Josef einer von uns ist, wissen die Stammtischgeschwister besser als seine radikalen Kritiker. Alle Umfragen belegen, dass der deutsche Stammtisch an ihm festhält, dass kein Rückgang in der Sympathie für ihn zu erkennen ist. Was den deutschen Wahn betrifft, ist festzuhalten, dass das rot-grüne Pakt mit seinem 68er-Lexikon des Sozialklimbims sowohl als Opposition als auch später als Regierung die Rechtfertigung der Pogrome von heute und die Soziologisierung, Psychologisierung der Rumtöterei der jungen Deutschen als erster und am effektivsten betrieben und so zu deren konsequenten Ausbreitung beigetragen haben. Es ist kein Zufall, dass in erzkonservativen Gegenden wie Bayern strengere Verfolgung der Nazi-Horden möglich ist, als in den rosa Gegenden wie Brandenburg, Meck-Pomm, NRW und so weiter. Wenn die Sebnitzer Behörden die Aktion Deckel drauf so hemmungslos durchziehen können, so können sie es nur deswegen, weil sie der Unterstützung und Rückendeckung der Bundesregierung über Parteigrenzen hinweg gewiss sind. Und so kommen wir zu den Auswirkungen der Aufbruchsstimmung unter den Deutschen, die 1968 eine Wiederaufstehung erfuhr. In diesem Sinne versinnbildlicht die sogenannte 68er Revolution das Ostern, also das Fest zur ewig wiederkehrenden Auferstehung der germanischen Frühlingsgöttin Ostara, Vergleich Ostermärsche. 1989 mit der Wiedervereinigung und der gelungenen Eindämmung des physischen Unwesens ausländischer Mitbürger den ersten Etappensieg davon trug, 1998 den perfekten Kollektivmord in Sebnitz initiierte und heute wieder eine selbstbewusste Nation geworden ist. Fall Josef II. Was ich damals gedacht habe und ob ich überhaupt etwas gedacht habe, kann ich heute gar nicht mehr sagen. Ich kann auch heute nicht mehr sagen, ob ich durch die damalige Propaganda zu beeinflusst war, dass ich mich dem mir ereilten Befehl nicht widersetzt habe. Gaswagenfahrer Walter Burmeister. Vor über 2 Jahren ermordeten eine Gruppe von Deutschen im Sebnitzer Schwimmbad das einzige in der Stadt lebende nichtdeutsche Kind, den 6-jährigen Josef Abdullah, Sohn einer deutschen Wessi-Frau und eines Kameltreibers nach Sebnitzer Dialekt, beziehungsweise eines Gesichtspelzträgers nach linken Dialekt, siehe dazu konkret, der mit seiner Schwester das Bad an dem Tag besucht hatte. Über 300 Badegäste, allesamt Deutsche, beteiligten sich an seiner Ermordung oder leisteten passive Unterstützung. 10.000 Einwohner, die Gesamtbevölkerung von Sebnitz, Kommunalbehörde, Kirche, Justiz und Polizei kriegten es hin, über 2 Jahre lang das Ganze mit dem Mantel der deutschen Nächstenliebe zuzudecken. Ein perfekter Mord? Noch ein Mord unter den vielen rassistischen Morden? Wohl kaum. Sieht man genau hin, entdeckt man eine Einmaligkeit in der Nachkriegsgeschichte dieses Landes. Sie besteht einzig und allein darin, dass all das, was von den schärfsten Kritikern dieser Population angenommen wurde, eingetreten ist. Der nüchterne, sanfte, ruhige und von allen im ausgeglichenen Verein verrichtete, spontane, da nicht logisch geplante Kollektivmord an einem Kind, das in die Landschaft der eliminatorischen Strukturen der Deutschen erst durch sein Ende passt. Wie war es möglich, bei mangelhafter Organisation und heruntergekommener militärischer Disziplin, bei sonst regen nachbarlichem Hader, wie er unter den 10.000 Einwohnern üblicherweise zu erwarten ist, wie war es möglich, bei allen großen und kleinen Differenzen, dass bei so vielen Leuten eine solche Tat so lange, so total vertuscht werden konnte, in jeder Hinsicht? Niemand hatte sich mit der Tat gebrüstet. Ich war auch dabei, obwohl so etwas auf totale Zustimmung und Bewunderung gestoßen wäre. Keiner hat in seinem Suff geplappert, kein Journalist, sei es nur aus Sensationslüsternheit, hat recherchiert. Nichts. Und nicht ein einziger, weder auf dem Sterbebett noch in irgendeinem Moment der Unbedachtheit oder psychischen Labilität, die, weil vielleicht das Kind und nicht die verhassten Eltern das Opfer waren, eine Reue empfinden lässt, kam auf die Idee, die Tat zu denunzieren. Nur die verrückte Mutter, die vor nichts und vor allem nicht vor einem deutschen Kollektiv zurückschreckte, recherchierte hartnäckig, bis die Fakten auf dem Tisch lagen. All das war nur möglich, weil das Fundament, aus dem die Täter kommen und die Strukturen, in denen die Tat stattgefunden hat, dem deutschen Wahn und seiner Vollkommenheit entsprach. Insofern sind die Fragen in der Tat völlig fehl am Platze. Noch schlimmer, es können faktisch keine Fragen gestellt werden, die eine Erklärung herbeiführen könnten. Denn die Möglichkeit, Fragen zu stellen, würde Eigenschaften wie Reue, schlechtes Gewissen, Unachtsamkeit, Denunziation der Mitglieder, der eigenen Bande und so weiter sowohl voraussetzen als auch suggerieren. Die aber in der Konstellation solcher Verbrechen, das heißt deutsches Kollektiv versus nicht deutsches Angriffsobjekt, bis dato in der uns bekannten Geschichte keinen Platz hatten, weil sie in diesem Kontext nicht vorhanden sind und insofern deren Auftreten ausgeschlossen ist. Jeglicher Geheimbund, jede vorstellbare Verschwörergemeinschaft, Sekte oder irgendetwas, was uns aus der Geschichte, aber auch aus der fantastischen Literatur bekannt ist, verblasst vor der Verendetheit dieses Handlungsablaufs, vor der Absolutheit und totaler Konsistenz des vor uns erscheinenden Kollektivs. Aber gewiss doch, seit 10 Jahren wird in diesem Land gemordet, gejagt, gebrandschatzt. Ganze Stadtteile rasten in Pogromen gegen die Fremden aus, täglich und an Wochenenden. Und wenn sie nicht an lebenden Objekten ihren Wahn austoben dürfen, dann müssen jüdische Friedhöfe dran glauben. Hundertfach, überall, im Westen und im Osten. In den entlegensten Gegenden wie in urbanen Großstädten. In proletarischen wie in Villenvierteln. In rechten wie in linken Kollektiven. Unter Jungen wie Alten, Männern wie Frauen gleichermaßen. Und trotzdem gab es bei allen diesen Verbrechen immer etwas, was den tatsächlichen und potenziellen Opfern einen kleinen, im Promillebereich, Hoffnungsschimmer übrig ließ. Und solange diese Vollkommenheit nicht real nachweisbar war, beruhigten sich die Angegriffenen mit Hoffnungspillen, dass es doch möglich sei, dass man, wenn man ein bisschen mehr aufpasse, bestimmte Gegenden vermeidete, das und jenes mache oder nicht mache, halbwegs am Leben bleiben könne, weil halt nicht alle so seien, weil es auch andere gäbe, die einem womöglich sogar beistehen würden. Solange einem diese Annahme nicht absolut irrig erschienen ist, sind die notwendigen Konsequenzen immer wieder auf spätere Zeiten verschoben worden. Es ist etwas anderes, wenn, wie wir es immer wieder getan haben, kategorisch konstatiert wird, dass etwas zu jeder Zeit und Ort durch jedes Mitglied dieses Kollektivs möglich ist und etwas ganz anderes, wenn es eintritt. Und gerade mit Sebnitz ist jegliche in höchster Not zur Selbsteinlullung abrufbare Annahme zunichte gemacht worden. Denn bei vorliegenden Tatsachen bedeutet es, dass weder das Alter noch die Gegend, noch dazu der Ort, noch die zufälligen Ansammlungen von unterschiedlichen Deutschen einen Schutz für Leben und Leib bietet. Im absoluten Gegenteil stecken offenbar die Voraussetzungen für den perfekten Kollektivmord eben in diesem markanten Fehlen von näheren Spezifikationen. Darin, dass kein einziger soziologisch sonst relevanter Parameter wie Alter, Beruf, Geschlecht, Einkommen, Wohnsituation usw. hier eine Rolle spielt. Die aktuellen Untersuchungen untermauern das kriminologische Paradox. Üblicherweise untersucht die Verfolgungsbehörde die Nachweisbarkeit des Verbrechens und die Überführbarkeit der Täter. Hier läuft es radikal anders. Die Verfolgungsbehörde bemüht sich, und das verkündet sie in aller Öffentlichkeit, zu beweisen, dass es kein Mord war. Nochmal zu der absurden deutschen Logik. So können sie ja auch beispielsweise nachweisen, dass es kein BSE-Fall oder kein Autounfall gewesen ist. Also die Verneinung von etwas Beliebigem. Dass sie gerade den Nicht-Mord beweisen will, zeigt das Ausmaß der Absurdität des Ganzen. Denn alle Fakten sprechen dafür. Nur ein einziges Beispiel. Die ersten Untersuchungen haben die These bestätigt, dass es sich um Ertrinken handele. Man muss kein besonderes medizinisches Wissen besitzen, um zu wissen, dass eine solche These damit begründet wird, dass Wasser in der Lunge des Opfers nachgewiesen wird. Dies ist so banal wie selbstverständlich. Und gerade darauf beruhte das erste Gutachten. Das neue Gutachten behauptete jetzt das Gegenteil. Herztod, da kein Wasser in der Lunge gefunden wurde. Aber wen interessieren schon solche Kleinigkeiten? Hauptsache eine Erklärung muss her, damit das Thema abgeschlossen wird. Und alle sind froh. Die Deutschen aus verständlichen Gründen. Und die anderen, die potenziellen Opfer? Sie können sich wieder an ihrem Strohhalm klammern und mit der Lebenslüge weiterleben, dass ein Leben in Deutschland möglich sei. Auch wenn nicht alle zu Slatkus oder Zaimoglus mutieren und sich so der ehrenvollen und vergleichsweise sicheren Aufgabe widmen können, die deutschen Gemüter aufzuheitern. Die Anzahl der zu vergebenen Stellen sind bekanntlich begrenzt. Somit tritt eine erschreckende Zurückhaltung zutage. Keine Proteste, kein Widerspruch. Nichts, sodass es uns verständlicherweise angenehm überraschte, dass ein Aufruf aus Leipzig zu der Demo nach Sebnitz uns erreichte. Trotz mancher Bauchschmerzen, die wir damit hatten, machten wir uns ran, dahin zu gehen. bis wir den offiziellen Gruppenaufruf gelesen haben und uns fragten, ob wir uns mehr über das Herummogeln um die Tatsachen oder über die Dummheit der VerfasserInnen. Zitat, natürlich sind 10 Deutsche dümmer als 5 Deutsche, Heiner Müller, ärgern sollten. Die Demo findet statt, nicht um gegen den Mord zu demonstrieren, sondern um etwas anderes, was das Ganze umkippt. Zitat, weil der Weg von Hoyerswerda nach Sebnitz über Rostock, Mölln, Lübeck, Guben und immer über Leichen ging, hätte allen, die sich auch nur die Medienberichte über Sebnitz angesehen haben, klar sein müssen, dass, auch wenn ein rassistischer Mord an Josef Abdullah nie nachgewiesen werden kann, in Sebnitz alle Voraussetzungen für eine solche Tat erfüllt sind. Zitat Ende. Wie kommen die Verfasser darauf, so etwas zu sagen? Erstens, wer, außer die Familie Abdullah, hat je den Versuch unternommen, den Mord nachzuweisen? Alle anderen haben doch nur versucht, den Nichtmord nachzuweisen. Zweitens, wem sollte etwas nachgewiesen werden? Uns zumindest genügen die bisherigen Beweise. Sie sind übrigens wesentlich konkreter, wesentlich faktenreicher als alle anderen im Flugblatt erwähnten Ereignisse. In Lübeck zum Beispiel haben wir gegen die Täter in Grevesmühlen demonstriert. Nicht, weil wir behaupteten, Grevesmühlen erfülle die Voraussetzung für eine solche Tat, sondern weil wir behaupteten, dass die Täter dort sitzen, geschützt von der Volksgemeinschaft. Wieso ist das in Sebnitz nicht möglich? Ist es vielleicht doch wieder so, dass für die These, es war ein Kollektivmord, wieder Kaffee Morgenland herhalten muss, damit andere anständig bleiben? Oder macht ihr euch Sorgen um die Glaubwürdigkeit der Beweisführung vor den 80 Millionen Deutschen? Wenn die aus juristischer und auch jeder sonst denkbaren Sicht einzig tragbare Annahme nicht für möglich gehalten wird, dann ist eine Demonstration auch nicht möglich. Die Sebnitz AG beim Leipziger Bündnis gegen Rechts geht weiter. Ob es der Tod von Josef, nun ein Badeunfall, ein rassistischer Mord oder irgendetwas dazwischen war, spielt für uns dabei keine Rolle. Anscheinend kann man inzwischen jeden Scheiß erzählen und sich dabei auch noch pudelwohl linksradikal vorkommen. Badeunfall ist Badeunfall und rassistischer Mord ist rassistischer Mord. Wenn dies für jemanden keinen Unterschied mehr darstellt, dann läuft irgendetwas völlig daneben. Andererseits haben wir etwa das Gleiche schon einmal, als nämlich am Anfang in Lübeck von technischem Defekt als Ursache des Brandes die Rede war. In seitenlangen Texten mit akrobatischen Formulierungen wurde vor derjenigen, die unbedingt sauber bleiben wollten, der prophylaktische Versuch unternommen, beides auf eine Stufe zu setzen. Zitat, ob es um einen technischen Defekt oder einen rassistischen Mord sich handelt, ist für die Opfer das Gleiche. Mit der Forderung als folgerichtiger Schlussfolgerung nach technischen Sicherheitsmaßnahmen bei Flüchtlingsunterkünften. Hoffentlich endet das Ganze hier nicht in der Forderung nach Sicherheitsstandards und nach besserer Badeaufsicht für das Sebnitzer Schwimmbad. Zurück zum Aufruf. Laut Verfasserin sind alle Voraussetzungen vorhanden, dass so etwas passieren kann. Nun, wie wir vorhin betont haben, kann diese Annahme für jeden Ort begründet werden, überall in ganz Deutschland, im Westen wie im Osten. Die Besonderheit von Sebnitz ist doch gerade, dass es sich hier nicht um eine Annahme, sondern um die Tatsache eines kollektiv praktizierten Mords handelt. Wenn das nicht zur Sprache gebracht wird, handelt es sich um Makulatur, um Effekthascherei, um etwas anderes. Ein weiteres Anliegen des Flugblattes, dem sonderbarerweise leidenschaftlich nachgegangen wird, ist die devote Entlastung des Westens vom Vorwurf des deutschen Wahns. Zitat, die Bereitwilligkeit der Ostdeutschen, die kargen Errungenschaften des Staatssozialismus, wie die Enteignung der großen Kapitale, die Abschaffung des privaten Bauernstandes und des privaten Handwerks einfach aufzugeben und die früheren Eigentumsverhältnisse wieder vorbehaltlos anzuerkennen, korrespondiert aufs Unheilvollste mit der verbissenen Verteidigung von autoritären Staatsfunktionen, die sie zu staatssozialistischen Zeiten ehrenamtlich und als Bürgerpflicht auszuüben gewohnt waren und die sie heute gegen jede fremde Anfechtung im Anschlag bringen. Man erinnere sich nur an die freiwilligen Verkehrshelfer, Leute zwischen 9 und 99, die sich kraft Ordnungshüterbinde anmaßten, jeden wegen regelwidrigen Überqueren einer Straße anzupöbeln. Man erinnere sich an Hausgemeinschaften, deren Mitglieder jeden falsch geparkten Kinderwagen sofort denunzieren und den Übeltäter auf der Hausversammlung zur Verantwortung ziehen. Und an die Rituale aus Kritik und Unterwerfung in Schule und Betrieb wegen irgendeines gemeinschaftswidrigen Verhaltens. Jede Kritik am autoritären Konsens wird zu Miesmacherei, abweichende Lebensformen zum Rauditum, schon anderes Aussehen zur Provokation, deren Folge man sich dann selber zuzuschreiben hat. Falsches Anspruchsdenken wie im Westen kennt man hier nicht. Die Zonis behelfen sich mit weniger Staat und mehr direkter Demokratie, also mit noch weniger Sozialstaat und noch mehr freiwilliger Selbstkontrolle. Hier treten zwei Sachen zusammen. Zum einen wird bezogen auf die Deutschen, hier in der Ossi-Ausprägung, suggeriert, dass sie irgendeinen Gedanken über Kapitalenteignung, sozialistisches oder kapitalistisches System hier verloren haben. Weit gefehlt. Nicht das System fasziniert sie, sondern die darin vorhandene Systematik. Daher kann man den Deutschen nicht mit Kapitalismus, Antikapitalismus beikommen. Es ist am Thema vorbei. Es spielt für deren Bewusstseinsgestaltung absolut keine Rolle. Wir werden nicht aufhören, nochmals und nochmals zu wiederholen. Erscheinungsformen und Wesen im Land der Deutschen bilden eine Tautologie. Gesetzt den hypothetischen Fall, dass die Erscheinungsform und das Wesen mal auseinanderklaffen, dann werden die Deutschen schon dafür sorgen, dass zwischen den beiden schleunigst wieder Eintracht und Identität herrschen. Die Pogrome, das Morden und die vielfältigen Angriffe waren und sind nicht Ausdruck von etwas anderem, sondern das Wesen von eben diesen. Siehe katastrophaler Flankenschutz, wie die Antideutschen mit einem Demonstrationsvorhaben in Sebnitz zur Antifa übergelaufen sind. Aus CEE IEH Nummer 75, März 2001. Zum anderen findet darin eine Anbiederung bei den tatsächlichen oder vermeintlichen Opfern der DDR-Gesellschaft bis hin zu der totalen Projektion statt. Zitat: Man erinnere sich an Hausgemeinschaften, deren Mitglieder jeden falsch geparkten Kinderwagen sofort denunzieren und den Übeltäter auf der Hausversammlung zur Verantwortung ziehen, und an die Rituale aus Kritik und Unterwerfung in Schulen und Betrieb wegen irgendeines gemeinschaftswidrigen Verhaltens. Zitat Ende. Wo doch fast jede zweite Ausgabe von Interim, Bahamas und vielen, vielen anderen Disziplinierungsblättern exakt solche Maßregelungen zur Hauptattraktion, Zugnummern und bei der differenzialen Selbstrepräsentation und Vermarktung gebracht hat. Wo all das Gesagte in fast jeder deutschen Wohngemeinschaft, gleich Hausgemeinschaft, in Kreuzberg und anderswo zum Alltag gehören. Oder sind etwa solche Maßnahmen gut, wenn sie die richtigen Inhalte haben, zum Beispiel Stehpissen versus falsch geparkter Kinderwagen? Lichterketten, Aufstand der Anständigen, Anti-Sharon-Hetze von Jungle World bis zur FAZ, Nazi-Aufmärsche und Anschläge, Arbeitsdisziplin, deutsche Kulturindustrie, Vereinsleben, Bierzeltmentalität, Mallorca-Trip, Kaninchenzüchtervereine, deutsche Denkmal- und Gartenpflege und so weiter sind gleichartige Ausprägungen des völkischen Wahns. Sie unterscheiden sich in der Kurz- bzw. Langfristigkeit ihrer Auswirkungen. Während der Volkspogrom oder der Nazi-Angriff unmittelbar und meistens tödlich wirken, sorgen solche wie oben genannte Verhaltensweisen der Population für seine Reproduktion, unaufhaltsam und konsequent. Und daher wäre es viel angebrachter, die SED und die Stasi für ihre herausragende Leistung zu loben. 40 Jahre lang konnten sie 70 Millionen Deutsche in Schach halten. Als sie sich bei Opfern der autoritären Struktur der DDR einzuschleichen, wo doch genau diese Strukturen einerseits durch vielfältige Unterdrückungsmechanismen, Stasi, Parteidisziplin usw. und andererseits durch als Placebo fungierende Ersatzhandlung den deutschen Wahn einzudämmen vermochten, was zwar nicht unbedingt so geplant war, sich aber so ergeben hat. So durften sie sich nach 5-Jahresplänen austoben, bei der Mangelwirtschaft ihrer Organisationstalente unter Beweis stellen und mit Ersatzparaden vor der Staatsführung ihren liebgewordenen Gewohnheiten nachgingen. Eine ganz andere Frage ist, ob das irgendetwas mit sozialistischen Errungenschaften zu tun hatte, was ja keine Rolle spielt, siehe den vorangegangenen Absatz. Mit Sicherheit haben die Regenten der DDR eins erreicht. Die Deutschen durften 40 Jahre lang nicht weiter morden und mussten sich als halbe Portion fühlen. Wir kennen keine sonstigen Akteure in der Geschichte, denen etwas annähernd Vergleichbares gelingen konnte. Was den toleranten Westen betrifft, fragt sich, ob es vielleicht sein kann, dass diese Wessis eventuell, nur mal so am Rande gedacht, angesichts mangelhafter Suizidalität in vielen Westgegenden sich nicht so ganz trauten, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, weil dort viel zu viele Kanaken lebten. Beispiel Frankfurt, Bahnhofsviertel 75%, Offenbach Innenstadt 60%, Gallusviertel 65% und so weiter. Wir wissen, dies ist kein wissenschaftliches und erst recht kein politisches Argument. Wir meinen nur, vielleicht, wer weiß. Weltweit erleben wir den Sieg des Wahns über die Vernunft. Die Zeichen stehen auf Sturm. Es ist wahrlich das Beste, was Deutschland passieren kann. Die Nachkriegszivilgesellschaften sind auf antisemitischer Grundlage wieder aufgebaut, ohne Abstriche. Sie bloß kapitalistisch zu nennen, wäre eine unzulässige Verkürzung. In einer solch katastrophalen Konstellation hat das Land der Teutonen die besten Chancen und Möglichkeiten, seine historische Mission zu vollenden. Begonnen hat es mit der sogenannten Kristallnacht, erreicht im Holocaust seinen zivilisatorischen Höhepunkt. Jetzt geht es um die Erstürmung der letzten Bastion, des Zufluchtortes für die Übriggebliebenen, dem sie als Staat keine Chance mehr geben wollen. Nirgends, niemand. In der Zwischenzeit wird die völkische Zucht mittels solcher und anderer Angriffe auf Nichtdeutsche fortgesetzt. Was danach, nach Vollendung der Mission, noch passieren kann, geht uns inzwischen einen Scheißdreck an. Zitat: Im Zeichen des Henkers stehen Arbeit und Genuss. Dem widersprechen heißt aller Wissenschaft, aller Logik ins Gesicht schlagen. Man kann nicht den Schrecken abschaffen und Zivilisation übrig behalten. Schon jenen zu locken bedeutet den Beginn der Auflösung. Verschiedene Konsequenzen können daraus gezogen werden. Von der Anbetung faschistischer Barbarei bis zur Zuflucht zu den Höllenkreisen. Es gibt noch eine weitere, der Logik spotten, wenn sie gegen die Menschheit ist. Horkheimer Adorno, Dialektik der Aufklärung. Dirna, Hamburg, Café Morgenland, Frankfurt am Main, 15.03.2001.